Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und wir sind in diesem Podcast auf der Suche nach den Elon Musks von morgen. Heute ist aber eine ganz besondere Folge, denn heute ist das Staffelfinale des ersten Batches von Hear Us Grow. Mehr als ein halbes Jahr haben wir jetzt drei Startups dabei begleitet, wie sie um Kunden, Investoren und manchmal auch mit sich selbst kämpfen. Hear Us Grow, ja, ist und war für mich immer ein Experiment, ob es gelingt, noch tiefere Einblicke in die Ups und Downs von Startups in diesen frühen Phasen, wo alles noch so unsicher ist, zu bekommen. Und dir als Hörer von Digital Optimisten einen neuen Blick, ja, so auf den Beifahrersitz von drei gut gefundeten, ambitionierten Startups zu geben. In dieser Folge, wie kann das für ein Staffelfinale anders sein, richten wir den Blick nach vorne. Der Untertitel dieser Reihe lautet nämlich: Begleite drei Startups auf ihrem Weg zum Unicorn. Was müsste also passieren, damit diese Startups in ihren Bewertungen richtig explodieren? Das ist der Unterton dieser Folge Hear Us Grow, die du gerade hörst. Aber lass es uns wie immer Schritt für Schritt angehen. Heute starten wir mit Benedikt aus Köln, der mit seinem Startup Unbind ein neues Wertversprechen für Getränkehersteller und Gastronomen bieten möchte. Benedikt formuliert es so:
Unbind ist die erste digitale Reward-Plattform, mit der Gastronomen beim Getränkeverkauf zusätzlich Geld verdienen können.
Wie lief's also für Benedikt im Oktober und was ist sein Ausblick für die Zukunft? Hören wir rein. Benedikt, es ist schon wieder soweit. Es ist die sechste und letzte Folge von Hear Us Grow hier bei Digital Optimisten. Schön, dich zu sehen. Wo erreiche ich dich heute?
Ja, heute mal wieder wie in der letzten Folge im Büro. Und ja, du hast angesprochen, letzte Folge, bisschen schade. Man hat sich jetzt schon dran gewöhnt und jedes Mal freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge, die aufzunehmen.
Ach, das freut mich, ja. Das ist doch klasse. Ja, es hat ein bisschen wahrscheinlich was von Tagebuch, oder? Das ist ja auch genau der Gedanke. Ja, einmal im Monat trifft man sich und schaut zurück. Ich erinnere mich noch an unser letztes Gespräch und alle, die es noch nicht gehört haben, sei es herzlich ans Herz gelegt. Du hast von einigen ganz spannenden Sachen gesprochen im letzten Mal. Du hast gesagt, Mensch, ich glaube, das Wichtigste war, ihr habt Umsatz gemacht, ja, zum ersten richtigen Mal und habt einen großen Meilenstein gemacht, indem es wirklich mal einer dafür Geld zahlt, ja, was du dir da ausgeheckt hast und hast gesagt, das Modell funktioniert. Und deshalb ist natürlich meine erste Frage: Ist dieser positive Trend, ja, konnte er sich verstetigen? Was waren die Highlights im Oktober für dich und Unbind?
Ja, tatsächlich ist es genau da weitergegangen. Haben gemerkt, oder in den letzten Wochen war ein sehr, sehr klarer, starker Fokus auf dem Produkt Richtung Gastronomie. Also nachdem wir Produkt Richtung Getränkehersteller uns nochmal genauer angeschaut haben oder Richtung wie wir mit Getränkefachhändlern oder Getränkelieferanten umgehen müssen, wie wir da in Partnerschaften kommen, haben wir nochmal den Fokus auf die Gastronomie gelegt, weil wir gedacht haben, dass wir brauchen noch so einen Hebel, wo wir sagen, okay, hier muss das noch besser mit dem Onboarding von Gastronomien klappen, dass wir noch schneller wachsen können, um dann ja am Ende in verschiedenen Städten nochmal fest an Fuß zu fassen. Genau, und da war der Fokus drauf, hat sehr gut geklappt, sind jetzt mit einer leicht angepassten oder sagen wir erweiterten Strategie jetzt an den Markt gegangen, die Go-to-Market-Strategie quasi in dem Moment leicht angepasst und sehen, wie da die Zahlen schon fast exponentiell, aber deutlich, deutlich höher liegen als was wir vorher hatten. Heißt, wir liegen jetzt deutlich über dem, was wir vorher im Monat an Wachstum hatten, allein in der Woche. Und das ist schon sehr, sehr schön zu sehen. Und Umsatz, hast du gerade angesprochen, ja, der wächst auch stetig. Wir sind noch nicht im Millionenumsatzbereich, aber wir haben auf jeden Fall zu dem letzten Monat ein paar Nullen hinten dran bekommen. Das ist schon mal schön zu sehen und der Trend geht weiter.
Ein paar Nullen, okay, das ist
nicht schlecht. Genau zwei.
Okay, sehr gut. Sag mal, wir haben auch immer wieder über die Anzahl an Gastronomien gesprochen, ja, und ich weiß noch, wo steht ihr denn jetzt? Also was ist denn so die ungefähre Anzahl?
Genau, also wir sind immer noch, leider, aber wir sind noch unter den 100, aber die sollten wir definitiv dieses Jahr locker geknackt haben und das alleine in zwei, Fokus auf zwei Städten. Also wir sind jetzt gerade, nachdem wir Berlin einmal ausgetestet haben, sind wir nochmal kurz auf Köln und Bonn zurückgegangen, um diese Region hier nochmal sehr solide aufzubauen mit der neuen Strategie und werden schätzungsweise Ende des Jahres aber auch nochmal Berlin nochmal neu angehen und dann die anderen großen Städte in Deutschland.
Okay, und jetzt musst du natürlich sagen, jetzt hast du gesagt, da gibt es Traktion, das funktioniert. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen was an der Story gedreht, oder? Mit denen ihr, verglichen auch mit vor 6 Monaten, mit denen ihr die Gastronomen versucht, zum Teil von Unbind werden zu lassen.
Genau, also wir haben die, wir haben sehr, sehr tief analysiert, wo oder warum Gastronomen unser Produkt gut finden und wann die sich anmelden, warum die sich anmelden und haben gesehen, dass einer der Punkte, die am meisten ziehen oder die am interessantesten sind, im Endeffekt das Unbind-Listing, nennen wir das, ist natürlich ein Wording, was ein Getränkehersteller gerne sieht. Ein Gastronom auf der anderen Seite versteht das mehr als Produkttesting. Produkte, die er noch nicht im Sortiment hat, risikolos, einfach auszutesten. Das ist ein Punkt, den die Gastronomie sehr gerne hat. Die haben teilweise, Getränke über Jahre im Sortiment, weil die einfach keine Zeit und Lust hatten, ein neues auszuprobieren. Und dann kommen wir um die Ecke jetzt mit dem etwas angepassten Angebot und sagen, hey, hier, wir haben Partnerschaften mit Unternehmen ABC und möchtest du vielleicht eins von diesen Produkten, die wir hier im Angebot gerade haben, kostenlos ausprobieren, melde dich bei uns an. Dich erwartet dann in der Zukunft noch ein zusätzlicher Cashback auf den Verkäufen von diesen Getränken. Das heißt, erstmal, du bekommst eine kostenlose Kiste oder Probe von dem Getränk, kannst bei den Gästen ausprobieren, komplett ohne Risiko, möchten meine Gäste das haben oder nicht. Und sobald du merkst, dass sie das cool finden und das bestellen, dann können die über uns nachbestellen. Wir leiten diese Bestellung dann weiter an den Getränkefachhandel, mit dem der Gastronom eh schon zusammenarbeitet und das Produkt wird dann an ihn ausgeliefert. Und so nehmen wir so ein bisschen das Risiko für den Gastronom eben aus, nämlich dass er nicht erstmal einen langjährigen Vertrag machen muss mit einem Getränkehersteller oder ja erstmal Ware einkaufen muss, ohne zu wissen, ob die Gäste überhaupt das wollen. Und das funktioniert sehr, sehr gut derzeit.
Und ich glaube, das ist nochmal ganz spannend, auch in Abgrenzung zu dem bestehenden Außendienst von Getränkeherstellern zu sehen, oder? Denn man könnte ja theoretisch auch, wenn dann jemand kommt von Beck's oder von, weiß ich nicht, Jever oder was auch immer, oder von den Brauereien, die dahinter stehen, sagt, hey, lieber Gastronom, der wird denn ja auch eine Gratiskiste dahinstellen, oder? Um eine Listung zu bekommen. Aber was ist der Unterschied dann zu euch? Warum nehmen die es eher von euch, als dann vielleicht von AB InBev, Radeberger, Krombacher oder den großen Brauereien dieses Landes?
Ja, gute Frage. Das wurden wir tatsächlich von potenziellen Investoren oder von anderen Parteien auch gefragt. Es gibt verschiedene Gründe. Erster Grund ist, dass vor allen Dingen bei den Getränkefirmen gerade die Salesmannschaften sehr, sehr massiv abgebaut wurden. Das liegt nicht nur an Corona, das liegt insgesamt im Zuge der Digitalisierung, die auch irgendwann bei den Getränkefirmen angekommen ist oder ankommt gerade. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt oder der wahrscheinlich stärkere Punkt, den wir gemerkt haben, ist, ein Gastronom findet es gar nicht so toll, wenn ein Getränkehersteller, nehmen wir mal Heineken oder AB InBev beispielsweise, ohne den auf die Füße treten zu wollen, wenn ein Vertreter oder ein Infield Sales von denen zu einer Gastronomie kommt und eins der Produkte anteasert. oder auch mal eine Kiste da lässt. Das Problem ist, dass der Gastronom immer denkt, dass er dann Langfristvertrag machen muss oder eben sich an diese Marke bindet durch Exklusivitäten etc. Und bei uns ist der Unterschied, dass wir quasi wie so ein, böse gesagt, mit einem Bauchladen hingehen und der Gastronom sich was aussuchen kann. Das heißt, wir drehen den ganzen Getränkebestellprozess um, dass wir sagen, es ist kein Push mehr, sondern von dem Gastronomie ein Pull, dass er sagt, hey, ich habe Biozisch noch nicht als Blutorange in der Limonade bei mir im Regal stehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier in meinem Viertel sehr gut funktioniert. Also super cool, dass ihr das da habt. Probiere ich gerne aus. Ich melde mich an, lasse eine Kiste da und wenn es gut klappt, dann bestelle ich das auch gerne weiter. Und bei uns gibt es nicht so etwas wie eine Exklusivität. Wir freuen uns, wenn der Gastronom nachbestellt. Dann funktioniert das natürlich auch mit unserem Geschäftsmodell besser, weil wir ja auch auf die Nachbestellung den Cashback bezahlen, den wir mit einer Transaktionsgebühr natürlich vom Getränkehersteller dann zurückbekommen. Aber das Ziel ist natürlich bei uns die Nachbestellung. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei uns diese Exklusivität nicht.
Verstehe ich, ja. Und sag mal, das eine ist Wachstum von Gastronomen, das andere ja auch wahrscheinlich Retention dieser Gastronomien, ja, und insbesondere, wann bestellen die nach und ob bestellen die nach? Und ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, da hast du gesagt, du schaust dir jetzt mal ganz genau an, ob diese Gratiskisten, ja, die du denen da hinstellst, salopp gesagt, und vor die Haustür stellst, ob die dann auch nachbestellt werden. Wie sah es denn da aus? Ja. Haben die nachbestellt?
Ja, haben sie. tatsächlich funktioniert das erstaunlich gut. Wahrscheinlich auch aus demselben Grund, den ich gerade eben auch meinte, dass der Gastronom wahrscheinlich schon ein gutes Bauchgefühl hat, was funktionieren könnte und was nicht funktionieren könnte in seinem in seiner Location. Und dadurch ist natürlich auch die Nachbestellrate relativ hoch. Wir achten natürlich vorher darauf, dass der Gastronom das Produkt, was er sich nimmt, nicht vorher gelistet hat, weil sonst ist ja kein Spaß dabei. Er probiert dann ja kein neues Produkt aus. Aber wir sehen da ein sehr, sehr starkes positives Verhalten für uns, dass die Nachbestellungen da definitiv hochgehen.
Okay. Ausreichend kryptisch, aber auch ausreichend positiv. Das scheint also die Umstellung zu passieren. Ich glaube, eine KPI kriege ich aus dir nicht raus. Das probiere ich gar nicht erst. Trotzdem musst du mir sagen, Lowlights im Oktober. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Was war im Oktober los? Was ist schiefgegangen?
Ja, noch kurz zu KPIs. Wir sind noch dabei, also die Zahlen sind noch nicht so nachhaltig, dass ich jetzt eine KPI sagen kann, aber es sieht schon stark über 50% aus. Ah ja, aber es ist natürlich noch nicht final validiert in Masse, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Lowlights zu diesem Monat, dass der Monat zu wenig Tage hatte, wir zu schnell wieder eine Folge machen, quasi gefühlt, die Zeit ist einfach vorbeigeflogen, ja, aber es ist nichts Negatives tatsächlich passiert. Man hatte nur das Gefühl, dass die Tage zu kurz waren, ja.
Also ich glaube, ich muss irgendwie ein besserer Interviewer werden, Benedikt, denn so richtig, ich habe auch die vergangenen Folgen nochmal angehört, so richtig habe ich nie ein Lowlight aus dir rausgelockt in diesen ganzen 6 Monaten. Das ist ja unglaublich. Das ist ja schwer zu glauben.
Ja, tut mir leid. Es läuft ganz gut. Nein, tatsächlich, also mir fällt auch beim besten Willen nichts ein. Wir haben gute Partnerschaften geschlossen die Gespräche mit Getränkefachgroßhändlern, wo ich beim letzten Mal gesagt hatte auch, dass es teilweise ruppig war, also bis hin zu Drohungen. Das hatte ich so nicht ausgesprochen das letzte Mal. Aber das ist alles nachher gut verlaufen. Treffen gehabt und die am meisten gedroht haben, haben dann schlussendlich die besten Partnerschaften mit uns gemacht, weil die verstanden haben, dass wir eigentlich mit offenen Armen da stehen und die Aufgaben von denen gar nicht übernehmen wollen, sondern einfach sie unterstützen wollen. Heißt, da ist eigentlich nichts Negatives passiert. Team ist super, alle ziehen an einem Strang. Wir wachsen immer wieder ein bisschen mehr am Team, mit dem Team. Klar, es gibt immer wieder ein paar Studenten, die uns leider verlassen, weil die, weiß ich nicht, in Portugal oder woanders dann weiter studieren. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite hatte man sehr, sehr gute Zeiten dann, während die vor Ort waren.
Okay, klar.
Und die kommen meistens wieder.
Ja, okay, dann sag uns doch mal, bevor wir jetzt auf die gesamten 6 Monate oder 6 Folgen, ne, ein bisschen mehr Monate waren es, weil wir hatten eine kleine Sommerpause zwischendrin, aber bevor wir auf diese Zeit zurückblicken, sag doch mal, ja, wo steht ihr denn jetzt? Also gib uns doch mal so ein paar Zahlen. Also ihr wart 8 Mitarbeiter zu Beginn. Du hast gesagt, ihr seid gewachsen. Wo steht ihr? Damals wart ihr Pre-Revenue, darüber haben wir schon gesprochen. Aber nur mal, damit wir so einen Stand bekommen, wie ging die Kurve, ja, für Unbind über diese 6 Folgen?
Nachdem wir 8 Leute waren, sind wir einmal noch mal ein bisschen weniger geworden. Thematik, die ich eben meinte, mit Studenten, die ins Ausland gegangen sind oder tatsächlich zu VCs gegangen sind, um da noch mal von der anderen Seite das Ganze sich noch mal anzuschauen. Dann sind wir jetzt wieder gewachsen, sind mittlerweile 11 Leute, wahrscheinlich zum Ende des Jahres 12 bis 13 Leute. Wovon 6 bis 7 dann Vollzeit sind. Der heißt, sind Werkstudenten. Das ist die Seite an Zahlen. Sonst, Revenue geht weiter. Anzahl von Gastronomien, wir wollen auf jeden Fall die 100 deutlich knacken, wobei unsere Kernmetriken, auf die wir zuarbeiten, ist die tatsächlich die Nachbestellung. Natürlich auf der einen Seite die Anmeldung von den Gastronomen bei Unbind, aber auf der anderen Seite, wie du auch meintest, die Nachhaltigkeit der Anmeldung, heißt, die Nachbestellungen sind für uns eine Key-Metrik. Da wollen wir wachsen, damit wir, Ziel ist es, Mitte nächsten Jahres eine größere Finanzierungsrunde zu machen. Heißt, wir gehen jetzt in die, stärkere Wachstumsphase ein. Wir haben validiert oder glauben validiert zu haben, dass der Go-to-Market jetzt schlussendlich sehr, sehr gut funktionieren kann. Partnerschaften mit Getränkefirmen stehen sehr gut da. Da haben wir mit der weltweit größten Brauerei beispielsweise einen Vertrag auf das Listing abschließen können. AB InBev ist das. Zusätzlich mit Berlo, hatte ich ja das letzte Mal schon genannt, sind wir unterwegs. Und dann gibt es noch 2 Softdrink-Hersteller, mit denen wir gerade in eine Testphase gehen, um das auch mal quasi, damit die Getränkefirmen sich das noch besser vorstellen können, weil die hatten gesagt, so hey, das klingt ja schon fast zu gut, zum wahr zu sein, wenn das so klappt. Und da haben wir gesagt, okay, gehen wir mal in so eine Testphase rein. No strings attached. Genau. Und sonst.
Ja, das ist doch schon mal ganz gut, ja.
Genau.
War die größte Entwicklung oder vielleicht auch die größte Entwicklung, die du persönlich, ja, nicht persönlich, aber die du fachlich oder die größte Entscheidung, die du getroffen hast in den 6 Folgen, die wir aufgenommen haben, dass du das Listing, also das Unbind-Listing-Produkt, ne, die Gratiskiste, die hat am Anfang noch nicht so eine große Rolle gespielt. Die kam erst nach und nach. Und die spielt jetzt wirklich auch eine dominante Rolle in unseren Gesprächen. War das, ist jetzt kein Pivot, ganz und gar nicht. Ne? Das ist eine andere Art, den Kunden anzugehen. Ja. Aber war das die größte Entwicklung in der Zeit oder gab es da noch was anderes?
Ich würde sagen, ja. Also es war auf jeden Fall so ein Turning Point. Ich sehe es auch nicht als Pivot, sondern als Erweiterung der Strategie oder andere Herangehensweise des Go-to-Markets, weil grundsätzlich das Produkt ja Cashback-Plattform oder Reward-Plattform, das bleibt. Die Spieler sind die gleichen. Und ja, ich würde sagen, das war einer der Kernpunkte, weil das so ein bisschen das komplette System so aufgelockert hat, aufmassiert hat, und das Produkt viel einfacher verständlich für Getränkunternehmen gemacht hat, viel einfacher für die Gastronomen gemacht hat. Und je einfacher das Produkt zu verstehen von den Seiten ist, desto erfolgreicher hoffentlich wird es. Und da haben wir definitiv gemerkt, dass da ein großer Ruck durch die Firma ging.
Ich finde, das ist ein ganz tolles Learning, was ich noch mal unterstreichen will. Ja, auch für mich jetzt in den Gesprächen mit dir über die Zeit, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, ist die Einfachheit in der Kundenansprache und die Sprache der Kunden genau zu sprechen. Ne, denn eigentlich, wenn man sagt, hier, du kriegst eine Gratiskiste oder du kriegst über 100 Euro Cashback, wenn du uns hier einfach mal 10 Minuten kurz an dein Kassensystem lässt, eigentlich müsste ich ja rational das Geld nehmen. Das ist ja wahrscheinlich mehr wert als eine Kiste. Ich kenne keine Kiste, die 150 Euro wert ist. Aber es kommt halt eher an. Und das ist halt einfacher zu kommunizieren. Nicht, weil die Leute dumm sind. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist halt einfach eine klarere Value Proposition, die scheinbar mehr Wumms hat bei der Zielgruppe.
Genau.
Und die euch mehr Traktion gibt. Und das fand ich ein tolles Learning.
Wir haben es wahrscheinlich geschafft oder wir glauben, dass wir es geschafft haben, den Need besser zu treffen. Also der Need, Geld zu bekommen, klar, kriegst du für deine Anmeldung 100, 150, 200 Euro. Natürlich gibt es da immer welche, die das mitnehmen, aber wenn die Story dahinter nicht konsistent ist und nicht durchdacht ist und nicht den Need eines Gastronomen oder eines Spielers in dem Moment trifft, wird es nicht nachhaltig funktionieren. Und da haben wir uns die Köpfe zermartert und im Endeffekt, ja, es ist jetzt eine kostenlose Kiste, die der Gastronom zur Verfügung gestellt bekommt und damit risikofrei das austesten kann. Und es trifft einfach viel mehr den Need und das Produkt ist viel, viel einfacher zu erklären und dementsprechend auch, wie du schon meintest, es wird dann einfach angenommen.
Ja, das finde ich wirklich interessant. Und jetzt hast du ja auch, wie deine Batchmates, ja, Samuel und Avik, hast du ja an diesem Experiment, das war die erste Staffel, wie man es auch nennen will, von Heroes Grow hier, teilgenommen. Und was mich wirklich sehr interessieren würde, ist, wie war es für dich? Hat es sich auch gelohnt, ja, hier teilzunehmen?
Natürlich. Also ich muss sagen, ich fand es super, super konstruktiv immer. Ich fand es super spannend, dich kennenzulernen. Auch jetzt neben dem Podcast, dass wir uns auch mal in Berlin getroffen haben, auch über verschiedene Themen gesprochen haben. Die ein oder eine andere Intro, die da passiert ist, die natürlich sehr, sehr gut gefruchtet hat. Vielen Dank nochmal dafür. Aber auch darüber hinaus, der Podcast selber, wie ich am Anfang meinte, ich finde es schon schade, dass wir nicht mal diese monatlichen Gespräche haben. Wir müssen mal gucken, ob wir die weiterführen, einfach ohne Podcast gerne, aber oder mit Podcast schauen wir dann einfach. Aber dieses monatliche Reflektieren nochmal über, wie war der Monat, was natürlich machen wir das auch kontinuierlich in unseren Weeklies, Dailies und Monthly Stand-Ups mit dem Team. Aber es ist nochmal was anderes mit jemandem außerhalb des Teams nochmal darüber zu sprechen, nochmal das anders zu reflektieren, die Lowlights auszublenden. Nein, kleiner Scherz.
Ich wusste es.
aber insgesamt einfach da nochmal das anders aufzuarbeiten, weil mit dir spreche ich natürlich auch anders als mit dem Team intern, wenn man die ganze Zeit auf den Themen ist. Habe ich das Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat, auch vor allen Dingen in der Kommunikation, insgesamt im Wording von den ganzen Themen, auch zu Gastronomen, zu Kassenanbietern etc. Das finde ich hat sehr, sehr viel geholfen und es sind auch Investoren und andere Partner auf mich zugekommen durch den Podcast, haben mir Getränkefirmen vorgestellt, finden das Konzept interessant und da sind auch noch laufende Gespräche.
Das ist ja toll. Und das freut mich wirklich sehr und ich kann nur zurückgeben, wie viel Spaß mir das hier macht, mit dir zu sprechen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich habe deutlich mehr Zugriffe aus Köln auf meinen Podcast. Das ist sogar tatsächlich statistisch nachweisbar. Vielleicht sogar aus eurem Team, weiß ich nicht genau.
Wahrscheinlich aus dem Team, aber auch vielleicht die Startup-Szene hier in Köln, die ist auch sehr, sehr eng vernetzt Ich gehe mal davon aus, der ein oder andere hört da hoffentlich zu.
Na klar, ja.
Genau.
So, dann lass uns nicht allzu sehr jetzt uns gegenseitig hochjubeln. Ja, das soll reichen. Lass uns nochmal nach vorne schauen und überlegen. Denn ich sag mal so, was mich so interessiert an deinem Modell, weil du scheust dich nicht vor der Herausforderung. Ja, sagen wir mal so. Denn das ist ja, als wir am Eingangs gesprochen haben, wir haben erst über einen three-sided Market gesprochen, ja, einen dreiseitigen Markt. Da haben wir gesprochen über Gastronomen, Kassenhersteller und Getränkehersteller. Dann kam aber relativ schnell auch der Getränkefachgroßhandel dazu. Ja, und es gibt immer noch neue Player, die dazukommen. Und das ist eine dicke, dicke Nuss, die du erknackst. Und ich finde, ja, du hast das auch immer wieder auch gut dargestellt, was eure Schritte sind, um das zu machen und auch warum ihr das macht, ja, was der große Preis ist, den man da heben kann. Deshalb, ja, die global-galaktische Frage: Was brauchst du noch, wenn du jetzt mal nach vorne schaust, ja, um diese dicke Nuss zu knacken? Was soll passieren auch im kommenden Jahr und jetzt auch in der Zeit nach Heroes Grow?
Sehr gute Frage. Was ich glaube, was in diesem Markt super relevant ist, ist, dass man kommt bis zu einer bestimmten Ebene mit guten Gesprächen, mit Türen, die man selber aufgemacht bekommt und guten Pitch-Decks vielleicht. Aber ab einem bestimmten Punkt sind die Strukturen schon so tief, dass man da schon sehr, sehr starke strategische, schon fast Partner braucht. Mit Strategen meine ich jetzt nicht Getränkeunternehmen an sich oder die Familien dahinter, sondern Leute, die in diesem Markt im Zweifel schon mal sehr, sehr erfolgreich waren, seit Jahren in dem Markt sind und irgendetwas schon mal zu einem sehr, sehr guten Erfolg geführt haben. Und das, glaube ich, ist einer der Punkte, wo wir jetzt gerade hart an arbeiten, dass wir sagen, wir sind noch offen gerade dafür, eine kleine Finanzierungsrunde aufzunehmen mit solchen Leuten. Das sind dann, wenn man so möchte, so Super Angels oder erfolgreiche Gründer, die in diesem Markt schon die bestimmten Türen aufgestoßen bekommen haben. Das ist so einer der Punkte. Und sobald wir das abgeschlossen haben, sollte es in meinen Augen auch Ziel sein, weiter diese Wachstumsstrategie zu fahren, um dann nächstes Jahr, wie ich anfangs meinte, eine größere Finanzierungsrunde, um die Expansion nicht nur in Deutschland, in andere Städte, sondern dann eben ad hoc in andere Länder auch hinzubekommen. Und das sind so die Punkte, an denen wir sehr stark arbeiten. Heißt, die Metriken haben wir jetzt einmal ganz hart gesetzt für die nächsten Wochen und Monate bis Mitte nächsten Jahres. Beispielsweise und da super hart an arbeiten, dass genau die Wachstumsraten hinkommen, sollte es da Probleme geben, nachsteuern und dann eben den Wachstumskurs fahren.
Ich bin mir sicher, das wird euch gelingen. Wenn es weiter so wenig Lowlights gibt, dann mit Sicherheit, ja, dann wird das ganz besonders gehen. Aber dann bleibt mir nur noch zu sagen, Benedikt, vielen Dank, dass du Teil dieser Staffel warst, dass du uns so offen und bereit willig Auskunft gegeben hast über wirklich ein ganz spannendes Geschäftsmodell. Und ich möchte nochmal daran erinnern, als wir angefangen haben, waren wir noch mitten in der Corona-Zeit, ja, mitten in der, es gab keine Impfung und auch diese Entwicklung, die auch, ja, wir wirtschaftlich und gesellschaftlich jetzt nehmen, dass wir uns wieder zuprosten. Es war eine Fußball-WM, war es eine WM oder eine EM? Ich habe es schon wieder vergessen. irgendein Großereignis war auch dazwischen, was auch wichtig war für Gastronomen. Und ich fand es toll, dass du dabei warst. Deshalb wünsche ich euch wirklich viel Erfolg für die Zukunft. Und wir sehen uns bald wieder, da bin ich mir sicher.
Super, vielen Dank.
So viel von Benedikt. Weiter geht's zu Avik nach Berlin, der zusammen mit seinem Co-Gründer Carmine Freshflow entwickelt. Freshflow hat die Mission, die enormen Mengen an Überschuss, die in Supermärkten Tag für Tag weggeworfen werden, drastisch zu reduzieren. So hört sich das in den Worten von Avik an.
20% von den Frischwaren in Supermärkten werden weggeschmissen, weil schlicht und einfach zu viel davon bestellt wird. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wollen wir mit Freshflow diese Zahl auf Null bringen. Wir ermöglichen es dem Supermarkt, die perfekte Bestellung jeden Tag abzugeben und ihnen dadurch Millionen jedes Jahr einzusparen.
Rein ins Gespräch, was gibt's Neues bei Avik? Avik, herzlich willkommen zur 6. und letzten Folge von Heroes Grow hier bei Digital Optimisten. Wo erreiche ich dich?
Ich bin zu Hause gerade in der Schweiz.
Ah, okay, alles klar. Wir haben dich in Kappadokien gehabt, in Basel, und jetzt bist du wieder in Basel.
Basel.
Das ist doch ganz gut. Ja, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen, Avik, denn ich glaube, deine Reise in den letzten 6 Folgen hierbei oder 5 Folgen bei Heroes Grow, die war eine ganz außergewöhnliche.
du hast mit deinem Produkt, ja, deinem Startup einen ganz spannenden Value Proposition. Ja, du willst den Out-of-Stock-Rate und die Verschwendung in Supermärkten reduzieren. Und ja, wir haben dich sehr eng begleitet. Aber bevor wir jetzt schon den Recap machen, lass uns nochmal schauen auf den Oktober. Denn wir sind geendet in der letzten Folge damit, dass du nicht nur einen Piloten bei Edeka machst, wo du die Zahlen gerade evaluiert hast, sondern auch mit Quick-Commerce-Anbietern sprichst. Aber bevor ich zu viel rede, frage ich dich einfach mal ganz, ganz global, wie war der Oktober? Was gab es für Highlights?
Klar, gerne. Ja, eben, wie du schon gesagt hast, wir hatten das Pilotprojekt mit dem Edeka-Store, die jetzt Freshflow ja auch jeden Tag für die gesamte Obst- und Gemüseabteilung verwenden. Viele Highlights bei dem, also viele gute News. Und zwar erstens haben sie mittlerweile ihre analogen Bestellprozesse komplett ersetzt mit Freshflow. Also am Anfang war es noch so ein bisschen ein Hybrid, weil die hatten ein bisschen was mit dem Papierordersatz gemacht, bisschen was mit Freshflow. Jetzt ist es nur noch Freshflow. Papierordersatz ist ganz weg. Auch hat der Edeka-Markt gesagt, dass er gerne Freshflow langzeitig verwenden will. Und das interessante Learning dabei war, das war bevor sie die Resultate gesehen haben. Also eigentlich ging es uns ja darum, dass wir die Abschriftenreduktion ihnen beweisen wollen und die Impact auf die Bottomline und Topline. Aber der implizite Benefit eigentlich für sie nur schon alleine war, dass der Prozess digitalisiert ist. Also sie haben sich einfach überhaupt über eine App gefreut, die das alles automatisiert. Und war halt witzig, dass der irgendwie, bevor wir die Resultate kompiliert haben, schon gesagt hat, hey, ich will das long-term. Wir haben danach die Resultate auch gekriegt und das ist auch nochmal ein Highlight, weil die Resultate waren viel besser, als wir erwartet hatten. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon teilen kann, sind aber wirklich sehr, sehr gut, also in der Abschriftenreduktion. Und demnächst will ich da auch eine Case Study verfassen, nachdem ich alle Erlaubnisse gekriegt habe, die ich brauche. Aber das werdet ihr auf jeden Fall sehen.
Dann lass mich aber nachfragen, weil ich habe dich auch in der letzten Folge gefragt, was wäre denn eine gute Metrik, ja, nachdem du das bewerten würdest. Und da hast du ein bisschen rumgedruckst, aber dann hast du am Ende gesagt, 50% wäre traumhaft. Ja, das wäre fantastisch. Jetzt kannst du ja nur sagen, seid ihr ungefähr in dem Bereich?
Wir sind nicht weit weg, kann ich sagen, ja. Also 50% war halt schon, das wäre also ganz, ganz krass gewesen und wir kommen ziemlich nahe dran.
Okay, und das heißt 50% weniger Abschriften. Das heißt, was heißt diese Zahl genau? Heißt das dann, beschreib mal, was hinter der Zahl steht.
Klar, also Abschriften ist einfach der Prozentsatz der eingekauften Ware, die nicht verkauft wird. Das heißt, wenn man 10% der Tomaten wegschmeißt und 90% verkauft werden, dann hat man halt 10% Abschriften. So, das ist halt also nicht die Menge, die man ausrechnet, sondern der Eurowert.
Okay. Aber, ja. Und der ist halbiert, ja, also ungefähr. Also das habt ihr so durch eure smarte Schätzungen ungefähr halbiert, ja, das scheint sich.
Genau, also jetzt will ich fast sagen, was es ist, aber ja, also nicht ganz halbiert, aber wirklich signifikant reduziert.
Okay, alles klar, dann lassen wir es mal ein wenig vage, aber dann soll uns das reichen. Und okay, das war ein Highlight, das kann ich verstehen. Das heißt, der Pilot, der Edeka hat schon einen Vertrag unterzeichnet, dass es länger ist. Was gab es noch für Highlights?
Klar, sonst eben, wir hatten die Quick-Commerce-Piloten, die zwei, also ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt habt letztes Mal, aber eben, wir haben zwei Player. Der eine ist groß, größer als wir gedacht hatten eigentlich, weil die wachsen viel schneller als wir gedacht hatten. Also die haben 22 Dark Warehouses in Polen und in Tschechien und die werden auch viel mehr haben bis Q1 nächstes Jahr. Und dann haben wir halt noch den kleineren Berliner Quick-Commerce-Player. Und da sind wir einfach voll gestartet. Also da haben wir jetzt noch keine KPIs zu reporten, aber das Team, also die haben ein Buying-Team, mit dem haben wir UX-Research-Sessions gemacht. Also vor allem mein Co-Founder ist da der Experte. Und ja, dass das läuft gut. Da gibt es auch sehr viel Verbesserungspotenzial. Auf ihrer Seite durch uns. Genau.
Ja, das kann ich vorstellen. Ich wohne ja auch in Berlin und immer wenn ich die Gorillas-App aufmache, das ist wahnsinnig viel out of stock. Ja, das ist krass. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da viel Mehrwert heben könnt.
Wie lief das? Das ist auch der primäre Pitch. Genau, also es ist da eben bei denen ist das auch unser primärer Pitch, weil es ist ja eigentlich so ein Slider, den wir haben können. Wir können entweder optimieren für Waste oder für Out-of-Stocks, wir optimieren auch für beides, aber es ist natürlich eine Gewichtung zwischen den beiden und bei den Quick-Commerce-Playern ist es halt schon auf der Out-of-Stock-Reduction-Seite, wo es wirklich im Moment zählt.
Mhm. Okay, verstehe. Ja, ich finde es ja immer noch unglaublich, dass ihr diese mehreren Piloten parallel bei eurem kleinen Team machen könnt. Das ist ja außergewöhnlich. Aber wir haben auch über das Thema Fundraising zum Beispiel gesprochen. Fällt das denn in diesem Monat Oktober in die Highlight- oder in die Lowlight-Kategorie?
Ich würde sagen, fällt in die Highlight-Kategorie. Also wir sprechen extrem gezielt mit Investoren. Da ist noch nichts irgendwie unterschrieben oder so. Aber die Resonanz ist sehr gut bis jetzt, muss ich wirklich sagen. Das Ziel ist ja, dass wir dann in nächster Zeit das Team ausbauen können. Ich muss auch sagen, dass die Onboarding-Efforts eigentlich ziemlich überschaubar sind mittlerweile, weil die Pipelines sehr, sehr gut sind, auch durch meinen Co-Founder designed. Verringert den Mehraufwand von einem neuen Onboarding ziemlich stark. Trotzdem brauchen wir aber mehr Leute im Team natürlich, um auch die Kapazität zu haben, mehr Kunden zu betreuen, weil das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir kriegen auch immer mehr Edeka-Märkte durch Word of Mouth rein, die interessiert sind, nur schon durch die paar, die wir haben. Und eben für die Online-Grocery-Seite, wie erwähnt, ist das halt immer noch ein Hair-on-Fire-Problem. Also ich denke, wir könnten halt noch viel, viel, viel mehr capturen vom Markt als jetzt, und dafür brauchen wir das größere Team.
Okay, verstehe. Gab es denn Dinge, die diesen Monat oder den Oktober über nicht so gut geklappt haben?
Ja, ich muss halt sagen, eben weil mein Co-Founder zum Beispiel jetzt mit mehreren Piloten beschäftigt ist, ist es für ihn ziemlich stressig. Also er wollte unbedingt, dass ich das auch noch teile. Für ihn ist es ziemlich hart gerade. Aber eben wir schauen jetzt gerade, dass wir das Tech-Team ausbauen können. Und das andere, ja, also eben Fundraising läuft generell gut, aber es gibt halt immer noch die eine oder andere Rejection, die man halt kriegt. Das ist halt ein Numbers Game. Mit der Zeit wird man ziemlich desensitized dagegen, aber ja, ab und zu fühlt sich halt schon noch wie ein Lowlight an. Also es ist ein Rollercoaster auf jeden Fall.
Was hast du da für Mechanismen? Weil das ist ja klar, ich meine, du musst ja auch eine Hornhaut entwickeln sozusagen, ne? Und da, das nicht zu nahe kommen zu lassen. Wie gehst du damit um, wenn einer sagt, vielleicht sogar, wenn man enger spricht und dann einer doch sagt, ach nee, passt aus den und den Gründen nicht?
Ich denke halt immer, ich kenne den Space besser als sie. Das klingt halt komisch, aber ich meine, ich weiß halt, auf was wir hier sitzen, und ich spreche halt mit den Kunden und ich weiß halt Tag zu Tag, wie viel Wert das Ganze schaffen kann. Und wenn das jetzt jemand in einer 20-minütigen Konversation nicht glaubt oder nicht versteht oder halt andere Prioritäten hat in der Investment Thesis, dann sehe ich das nicht direkt als irgendwie eine schlechte Widerspiegelung für uns, außer es wird irgendwie 30 Mal passieren, dass wir immer die gleiche Objection hören, dann würde ich schon hinhocken und mir das anschauen, aber wenn uns jetzt jemand nach 20 Minuten rejected, dann gehe ich eher davon aus, dass sie halt einfach den Space nicht gut genug kennen.
Okay, das verstehe ich. Ja, dann sind das die Highlights und die Lowlights im Oktober. Das heißt, der Pilot hat gut funktioniert. Und ich erinnere mich auch an unser allererstes Gespräch, das wir vor einiger Zeit in der allerersten Folge von Heroes Grow geführt haben. Und da haben wir auch schon über den Piloten gesprochen. Das war damals das große Thema, um den Use Case zu definieren. Lass uns doch das mal zum Anlass nehmen, auf die gesamten vergangenen 6 Folgen zurückzublicken, also auf den gesamten Zeitraum. Ja. Ja. Jetzt sagen wir mal, die erste Frage, die ich hier stellen will: Wenn du den Gesamtblick hast, was waren die wichtigsten Entwicklungen über diese vergangenen 6+2 Monate, muss ich sagen, denn 2 Monate hatten wir Sommerpause. Ja, also wir reden schon seit 8 Monaten ungefähr miteinander.
Ja, ich würde sagen, ja, es gab sehr viele Entwicklungen, natürlich auf der Firmenseite, auch auf der persönlichen Seite. Damals waren wir noch vor dem Beginn des allerersten Edeka-Piloten. Mittlerweile eben werden wir ja jeden Tag von diesem Edeka für die O&G-Abteilung verwendet. Das war ja nicht garantiert. Also ich meine, das ist ja auch ein Erfolg in sich. Damals war das nur eine Hoffnung, dass das so kommt. Das ist top. Eine sehr wichtige Entscheidung, die wir dann über den Sommer getroffen haben, war diesen Quick-Commerce-Boom bisschen zu leveragen und auch mitzumachen, weil am Anfang, also als wir Freshflow begonnen hatten, ich meine, ich war ja davor schon eine Computer Vision Solution für Supermärkte am Bauen und auch am Verkaufen, und für mich war der Fokus eigentlich davor immer der Brick-and-Mortar-Grocery-Retail, also ich hatte mir eigentlich Online-Commerce und Quick-Commerce gar nicht so als Target-Segment angeschaut, bis dann halt dieser Quick-Commerce-Boom kam und wir einfach mal gesagt haben, hey, wir sprechen mal mit einem Gründer von so einem Startup. Und das ist dann sehr schnell passiert. Also ich glaube, das war im Juni oder Juli, und mittlerweile habe ich mit also so vielen Quick-Commerce-Startups gesprochen und kenne halt genau die Problem-Statements und habe halt entdeckt, dass das einfach auch nochmal ein riesen Target-Segment für Freshflow ist. Ich glaube, das war strategisch sehr wichtig. Hilft natürlich auch mit dem Fundraising momentan, weil ist halt einfach ein heißer Space gerade und auch heißer von einer VC-Perspektive als Brick-and-Mortar Grocery Retail. Persönliche Learnings, viele. Schwierig da jetzt eines rauszupicken, muss sagen, mir hat es beispielsweise jetzt auch das ganze Format Heroes Grow geholfen, jeden Monat mal zu reflektieren, was überhaupt meine Erfahrungen als Gründer waren und auch die Highlights festzuhalten. Ich habe tendenziell so von der Persönlichkeit her die Tendenz, direkt nach einer erbrachten Leistung ans nächste Ziel zu denken. Ich zelebriere nicht so viel, wie ich sollte wahrscheinlich. Da hilft mir auch mein Mitgründer ein bisschen mehr, weil der ist da immer ein bisschen feierfreudiger. Aber das hat mir auch geholfen, mir einfach mal selber jeden Monat ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und auch so eine Bilanz zu haben, wie es denn auch gut läuft. Genau.
Okay, verstehe. Und sag mal, mit dem Wissen von heute, ja, und das ist immer wohlfeil, diese Frage, ja, aber mit dem Wissen von heute, hättest du vor 8 Monaten einen anderen Fokus gesetzt oder eine andere? Was wäre deine, vielleicht anders gefragt, angenommen, wir könnten jetzt dem Avik von damals aus der ersten Folge diese Folge vorspielen, ja, und du könntest dem Avik von vor 8 Monaten eine Message senden. Was würdest du ihm sagen? Was hast du gelernt?
Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in einer älteren Folge erwähnt, aber ein ganz, ganz wichtiges Learning für uns war, uns nicht zu diluten in unserer Mission und in unserer in unserem Haupt-Value-Add, den wir sehen, weil am Anfang haben wir ja einige Zeit das Computer-Vision-Produkt verfolgt, einfach mit der Hoffnung, um in einen Grocery-Retailer überhaupt reinzukommen, weil der eine Grocery-Retailer war eben in mein Computer-Vision-Produkt interessiert. Der ist aber nicht converted in das, was wir mit Freshflow machen. Also das war dann schon, also hat ein bisschen Umsatz gebracht, aber irgendwie war dann strategisch doch nicht so wichtig, eben relativ zum Aufwand, den man betrieben hat. Und das andere war, dass wir halt eben auch so, das hatte ich auch mal erwähnt, so American, bisschen Silicon Valley Style halt als sehr, sehr junges Startup die ganz, ganz, ganz großen Player angepeilt haben, eben beispielsweise wie so ein Aldi. Und ohne Credibility und Case Studies war das halt auch, würde ich sagen, verschwendete Zeit, weil schlussendlich, risikofreudig sind diese Unternehmen nicht. Und so ein ganz, ganz, ganz kleinem Startup einen so wichtigen Prozess anzuvertrauen, würden sie ganz am Anfang auch noch nicht, bevor man halt ein Kundenportfolio schon hat. Also was ich jetzt im Nachhinein machen würde, ist, ich hätte viel eher mich auch viel früher schon nur auf die klein bis mittelgrößeren konzentriert, um da einfach mal Fuß zu fassen, um da mal so blow it out of the park einfach in terms of KPIs in den Piloten und dann erst zu den größeren zu gehen. Aber eben, es ist ja nichts verloren mit den größeren, es war halt einfach nur Zeit, die drauf ging ein bisschen.
Klar, ja, logisch. Und ich meine, perfekt ist man nie, das heißt, die Erkenntnis ist da und das kann ich gut verstehen. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, dass dir Heroes Grow auch dieses Format, dieses Gespräch, was wir jeden Monat führen, auch immer eine Chance gegeben hat zu reflektieren. Was mich persönlich natürlich auch interessiert, ist, da du ja einer der ersten warst, einer von drei, die an diesem Experiment teilgenommen haben, diesem ungewöhnlichen Format, ja, was ich zumindest so nicht kenne, und dir mal richtig über die Schulter hast gucken lassen, hat es sich denn auch über die Tatsache, dass du es als Diary, als persönlichen Erfolg feiern nutzen konntest, hat es sich denn auch gelohnt für dich?
Genau, also eben der Benefit dieser Podcast-Reise war zweiseitig und das eine war eben das Persönliche, was ich erwähnt habe. Es war wirklich eine Art Logbuch für mich, eine Diary. Aber das andere war wirklich auch, dass wir sehr viele wertvolle Bekanntschaften gemacht haben in dem Grocery-Retail-Space. Also eben beispielsweise jetzt auch durch dich, aber ich habe auch andere Bekanntschaften gemacht, die mich einfach cold angeschrieben haben, nachdem sie den Podcast gehört haben. Und schlussendlich hat das ja auch dazu geführt, dass wir jetzt wichtige Persönlichkeiten aus im Space haben, die uns finanziell unterstützen und die ich wirklich in dem Sinn auch als Game Changer bezeichnen würde, weil das ja nicht nur eine finanzielle Unterstützung ist, sondern einfach die Präsenz dieser Persönlichkeiten uns auch mit Credibility hilft, wenn man mehr Investoren angehen will oder sogar wenn man auch Kunden angehen will.
Das freut mich besonders, weil wie gesagt, ich genau wie du jetzt einen Pilot machst mit den Supermärkten, ja, sagen wir mal, und schaust, lohnt es sich für alle Beteiligten, schaue ich mir natürlich auch an, hey, das ist ein Format, was ich mir mal überlegt habe, lohnt es sich eigentlich für die Startups? Ja, deshalb freut es mich, dass dass es für dich eine wertvolle, auch ein gutes Zeitinvestment war. Für mich auf jeden Fall, denn ich finde eure Reise, wie gesagt, weiterhin total spannend. Und jetzt lass uns doch mal nach vorne schauen, ja. Der Untertitel dieser Reihe ist begleite 3 Startups auf ihrem Weg zum Unicorn. Deshalb ist natürlich eine Frage, die ich dir stellen muss, ja, auch wenn ihr mit Freshflow noch relativ am Anfang natürlich seid, aber was muss eigentlich passieren, damit Freshflow so richtig explodiert?
Klar, also eben der weitere Pfad für uns jetzt unmittelbar ist ziemlich straightforward. Wir haben diese laufenden Pilotprojekte mit mehreren Edeka-Märkten. Es werden noch viele mehr dazu kommen, weil wir spüren schon den Zwang von ihnen. Also das ist ein Word of Mouth, das eigentlich alleine schon sehr viel macht. Und dann wollen wir auch bei diesen Q-Commerce-Pilotprojekten deliveren. Gleichzeitig sind wir ja am Fundraisen, das heißt, wir werden das Team ausbauen und so dann auch mehr Kunden onboarden können. Die Vision ist, dass wir signifikante Teile des europäischen Grocery-Retail-Markts völlig auf Autopilot die Procurement für diese machen. Und in der 5-Jahres-Vision ist dann drin, dass wir nicht nur den Lebensmitteleinzelhandel abdecken, sondern upstream in die Food Supply Chain gehen und für signifikante Teile der ganzen Kette von Farm to Grocery Retail die Procurement und auch einfach die Supply Chain generell powern. Und erst dann können wir wirklich unsere Vision erreichen, weil unsere Vision ist, dass wir Lebensmittelverschwendung um 50% reduzieren können. Das hat dann aber auch den Effekt, dass man die Profitmargen halt all the way throughout erhöht und schlussendlich dann frischere Produkte mit leaneren Inventories und günstigere, frischere Produkte an den Endkunden liefert. So, das wäre eigentlich das Ziel, dass man schlussendlich irgendwann sagen kann, Food Supply Chain powered by Freshflow, Farm to Grocery Retail.
Das ist eine coole Vision. Und dann ist auch, glaube ich, die Bewertung, die würde dementsprechend folgen mit dieser großen Vision. Das ist auch eine Frage, du hast sie mir jetzt gerade schon vorweggenommen, die ich mir aber auch gestellt habe, ist, Supermärkte sind ja auch, ja, es gibt nur wenige, ja, um nicht zu sagen oligopolistische Handelsstruktur ein Stück weit. Also es gibt relativ wenige sehr große Supermärkte. Und da hat man natürlich dann auch in der Abnehmerstruktur, in der Kundenstruktur durchaus die Situation, dass diese viel Macht haben. Und das spüren natürlich auch viele Markenhersteller, ja, dass man sieht, okay, wir müssen durch dieses Nadelöhr und das hat halt, da muss man halt eine gewisse Steuer bezahlen, um da reinzukommen. Und ihr seid ja auch auf diese konzentriert, auch wenn ihr Q-Commerce-Anbieter macht. Deshalb war es auch genau meine Frage, gibt es eigentlich einen Raum für einen Pivot more upstream, ja, also bei Konsumgüterherstellern und so weiter, und du sagst, ja, im besten Fall decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab, aber theoretisch könnte man auch die Value Proposition auf upstream, also auf die Konsumgüterhersteller erweitern. Das macht doch Sinn.
Genau, also ich meine schlussendlich, wenn man die Daten on a grocery retail level hat, dann sind diese Daten ja auch unglaublich wertvoll für die CPG Manufacturers oder sogar schon auf dem Distribution Center level von dem grocery retailer ist es ja interessant, weil auf dem Distribution Center level von dem Supermarkt werden die Verträge mit den Suppliern zu den Distribution Centers ja viel, viel im Voraus negotiated und in die Quantities entschieden. Das heißt, die Prediction, die Freshflow da machen müsste, wäre nicht mehr auf einer täglichen Basis wie auf dem Retail-Level, sondern vielleicht auf einer monatlichen oder 6-monatlichen Basis. Aber im Konzept ist es ja eigentlich das Gleiche. Also idealerweise hätte man halt den Anschluss an all diese Stationen, um dann halt wirklich so einheitlich die besten Entscheidungen treffen zu können.
Verstehe, ja. Wow, das, ja, Avik, ich glaube, ich will mir nochmal herzlich bedanken für deine Teilnahme bei Heroes Grow, ja, dass du uns so einen offenen Einblick gegeben hast. Und mir bleibt eigentlich nur dir viel Erfolg und Carmine viel Erfolg zu wünschen bei eurer weiteren Reise. Und ich bin sicher, ihr werdet noch eine ganz tolle Erfolgsgeschichte schreiben. Vielen Dank und bis bald.
Danke, Alex. Bis bald.
Der dritte im Bunde ist Samuel, der mit Journeyman den Facharbeitermangel im Handwerk durch eine smarte Lösung reduzieren möchte. Samuel sagt das in seinen eigenen Worten so.
Journeyman ist der Co-Pilot für Karrieren in Handwerk und Industrie.
Genau so ist es. Deshalb rein ins Gespräch mit Samuel. Samuel, herzlich willkommen zur sechsten und letzten Folge von Heroes Grow. Der Hintergrund sieht diesmal anders aus. Du bist nicht in Berlin. Von wo sprechen wir heute?
Ja, hi Alex, freut mich auch, das letzte Mal heute dabei zu sein. Ich bin tatsächlich gerade in der Schweiz. Ich komme ja aus der Schweiz, ursprünglich meine Frau auch. Und wir arbeiten gerade remote von meinen Schwiegereltern und meinen Eltern aus. Waren auch noch kurz im Urlaub im Wallis und im Bregenzer Wald hier im Vorarlberg. Wunderschöne Herbsttage verbracht. Genau, aber heutzutage funktioniert das ja alles ohne Probleme.
Das stimmt, super. Klasse, dass du es möglich machst. Wir haben natürlich, eben weil es die letzte Folge ist, auch eine besondere Folge vor uns. Wir werden auf den vergangenen Oktober schauen, aber wir werden natürlich auch auf die vergangenen 6 Monate schauen. Aber fangen wir doch mal vorne an. Lass uns über die Highlights im Oktober sprechen. Und ich weiß, dass du die letzte Folge geendet hast. Da hast du gesagt, du willst die Talente-Seite knacken. Ja, also du willst die ganzen Handwerker, die da draußen neue Karriereperspektiven suchen, die willst du ansprechen. Du hast von Things that don't scale gesprochen, von Flyern vor Berufsschulen. Jetzt musst du uns natürlich verraten, wie hat das geklappt und ja, generell, was waren die Highlights?
Ja, genau, also vielleicht nochmal zu Journeyman. Wie gesagt, wir wollen diesen Co-Piloten für Karrieren in Handwerk und Industrie bauen. Angefangen ursprünglich als Erasmus für Handwerk und Industrie und jetzt eher so diese Digitalisierung der Personalvermittlung von Elektro- und SHK-Fachkräften. Und wie ich dir ja schon in der letzten Folge gesagt habe, dass diese Talente zu knacken, das ist eine echt harte Nuss. Ich glaube, diese Talente ich spreche hier von Elektrofachkräften, von Sanitärfachkräften, ja, die muss man auf eine spezielle Art und Weise akquirieren. Ein Teil funktioniert mit Social Media Marketing, also mit Paid Marketing vor allem. Da haben wir auch Fortschritte gemacht, da sind wir besser geworden. Also unsere Lead Prices sind jetzt im Oktober tatsächlich auch runtergekommen. Ich glaube, da ein großes Learning, bevor ich dann auf diese Things That Don't Scale komme, war so, wir hatten sehr lange einen Werkstudenten, der bei uns das Marketing gemacht hat, der schon auch ein bisschen Know-how hatte, der ja auch ein bisschen Mentorship hatte, der 100% oder nee, also so fast 50% vor der Werkstudentenstelle da war. Und ich habe jetzt gewechselt, da er dann uns verlassen hat, auf einen Freelancer, der 8-9 Jahre Erfahrung im Paid Marketing hat, der auch schon mal Agenturen gearbeitet. Der arbeitet nur 8 Stunden für uns, kostet fast doppelt so viel wie der Werkstudent zu 20 Stunden die Woche. Aber das hat sich unglaublich ausgezahlt. Also ich glaube, so ein großes Learning vom letzten Monat ist so, hey, lieber ein bisschen mehr Geld für jemanden bezahlen, der tatsächlich hier Subject Matter Know-how hat. Ja, ich will jetzt überhaupt nichts gegen diesen Werkstätten sagen. Der hat einen super tollen Job gemacht innerhalb seiner Fähigkeiten. Aber das war ein mega Unterschied. Also da hat es halt unsere Leadpreise wirklich runtergebracht.
Welche Magnitude sprechen wir da? Also was war so der Unterschied?
So im Moment sind sie so circa ein Drittel oder ein Viertel von dem, wo sie noch vor 4 bis 8 Wochen waren.
Das ist ein großer Effekt, ja.
Okay. Ja, genau. Genau, das war so das eine. Dann das andere, genau, Do Things That Don't Scale. Da hatten wir ja verschiedene Initiativen. Wir haben so eine Art VIP-Club gegründet für Leute, die wir vermittelt haben. Da geben wir ihnen verschiedene Perks. Da ist vor allem das Ziel, Word of Mouth zu forcieren. Ja, wie kann man Word of Mouth so ein bisschen anstupsen? Und ich glaube, das funktioniert schon tatsächlich schon ganz gut. Da kriegen wir jetzt auch schon die ersten Referrals von sozusagen Bestands-Journeymans. Das können wir jetzt noch nicht messen, aber das Ding ist, die Sign-ups haben extrem zugenommen jetzt in den letzten Wochen. Das war das eine, was wir gemacht haben. Das andere war diese Flyer-Aktion. Also wir haben jetzt so 2 Flyer-Aktionen gemacht. Die letzte Woche ist leider ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir haben nicht realisiert, dass in Berlin Schulferien sind. Und dann sind wir mit 10 Leuten hier an die ganzen Berufsschulen gegangen und da war einfach niemand da. Ja, so ein richtiger Nachmittag, der für die Katz war. Wir haben da so einen QR-Code drauf, dann können wir tracken, wenn die Leute sozusagen über den Flyer sich den Sign-up machen. Da war der Rücklauf bisher bescheiden. Wir wollen das jetzt noch mindestens 2-mal machen, einfach um zu sehen, was da läuft. Wir haben jetzt auch noch 3-4 weitere Initiativen. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter von mir, der das alles konsolidiert. Wir wollen das irgendwie messen. Ja, wir wollen eigentlich wirklich schauen, hey, wie kriegen wir am günstigsten Leads, was sind für oder Sign-ups, was sind die besten Methoden, neben jetzt nur Paid Social Media Marketing. Und da haben wir auch so ein, zwei so Headhunting-Strategien genutzt. Wir haben uns halt angeschaut, was machen so Headhunter zum Beispiel, und nutzen da jetzt ähnliche Taktiken, die halt auch nicht super skalieren, aber die uns jetzt halt kurzfristig mehr Talente bringen. Ich glaube, das war ja so ein bisschen der Fokus, den ich gesagt habe, hey, schlussendlich, wir haben diese Vision, ja, wir wollen halt diese Karriereplattform sein für alle Belange der Karriere, für Handwerker und Industriefachkräfte. Aber was jetzt zählt, ist, dass wir im Moment jeden Monat 2-3 Vermittlungen mehr machen, ja, dass sich das dann irgendwann rumspricht und dass wir dann irgendwann, dass that the wheel starts turning. Und ich glaube, wir haben wie unseren, ich glaube, eine Sache, die ich mir letzte Woche auch mal überlegt habe, war so, hey, wir haben immer OKRs genutzt, ja, war immer so ein Zeithorizont von 3 Monaten. Aber im Moment spreche ich von eine Woche Horizonten, ja. Wir haben Monatsziele und dann sprechen wir jede Woche darüber, wie können wir die erreichen. Und ich glaube, das waren OKRs für uns fast zu langfristig. Und wir sind noch so eine kleine Organisation, dass es sich, glaube ich, mehr lohnt, auch sehr konkrete Ziele jeden Monat zu setzen, dann jede Woche sich nochmal sehr konkret zu überlegen, wie erreichen wir die denn. OKRs sind, glaube ich, wichtig, um eine Organisation so ein bisschen zusammenzubringen, aber da wir eh wenig Leute sind, ist das wie noch, war das ein bisschen Overkill anfangs, glaube ich, ja. Und darum, genau, aber ich bin so ein bisschen abgeschweift, ja. Also, do things that don't scale, genau, wir haben hier so ein paar Initiativen, da sehen wir erste Dinge, die funktionieren, da werde ich jetzt nicht zu tief darauf eingehen, was diese sind. Wir messen das und ich glaube vor allem dieses Forcieren, dieses Word of Mouth, das wird so ein super Schlüsselelement sein, damit wir diese Gruppe knacken, weil da läuft alles darüber, was sagt mein Kumpel beim Bier in der Stammbeiz abends. Und ich glaube, das ist gleich so ein bisschen wie bei Airbnb, ja. Ich glaube, das muss sich auch anfangs ein bisschen rumsprechen und dann fängt dieses Wheel so an, ein bisschen sich zu drehen.
Ja. Und sag mal, heißt es auch, dass ihr auch deutlich mehr Abschlüsse oder Vermittlungen hattet im vergangenen Monat?
Genau, ich habe tatsächlich jetzt gerade das Reporting mal aufgemacht und ich werde jetzt nicht die konkreten Zahlen sagen, aber wir haben uns zwischen Januar und Juli und auch August tatsächlich immer auf sehr tiefem Niveau bewegt und nie groß hoch und nie groß runter. Wir hatten sehr viele internationale Abschlüsse tatsächlich, und da kommen wir vielleicht am Schluss nochmal dazu, weil das habe ich in der ersten Folge gesagt, dass wir das wieder machen wollen. Und mittlerweile machen wir es ja nicht mehr, weil wir gesagt haben, wir wollen uns auf dieses lokale Geschäft konzentrieren. Und wir haben jetzt tatsächlich im September ein Ergebnis, das ein Drittel höher war, als wir jemals hatten, ja, im lokalen Geschäft. Und im Oktober haben wir dieses Resultat vom September schon wieder erreicht und werden es wahrscheinlich wieder, so etwa ein Drittel oder so höher sein. Nur im lokalen Geschäft. Ja. Das heißt, ich glaube, diesen Strategiewechsel, den wir damals im August gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, wir haben uns ein bisschen verzettelt, wir haben versucht, zu viele Sachen auf einmal zu machen. Dieses lokale Geschäft ist so diametral anders als dieses internationale Geschäft. Wir müssen das erstmal knacken. Ich glaube, das hat sich schon gelohnt. Ja. Ich habe gemerkt, das ganze Team ist jetzt halt voll auf dieses Problem fokussiert.
Verstehe, ja. Klasse, das heißt, da kommt ein bisschen Geld rein und wir haben ja auch immer über Fundraising gesprochen. Ich weiß nicht, ob du auch im Oktober da aktiv warst, ob das ein Highlight oder ein Lowlight war oder ob das was ist für den langen Blick nach vorne.
Ja, ich habe ja anfangs des Jahres, als wir das erste Mal gesprochen haben, gesagt, das könnte jetzt in dieser Zeit so ein bisschen aktuell werden. Tatsächlich ist es natürlich jetzt so, dadurch, dass wir dieses internationale Geschäft jetzt erstmal runtergefahren haben, ist unser Gesamtrevenue jetzt nicht sprunghaft nach oben gestiegen. Das heißt, wir sind im Moment wahrscheinlich nicht der attraktivste Case, um jetzt Fundraising zu machen. Ja, das heißt, das hat sich jetzt eher noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Ich glaube aber, längerfristig, wir haben noch Geld und es kommt jetzt auch Geld rein. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir, wie ich auch schon befürchtet hatte, irgendwie im November dann mit den Hosen unten dastehen, sondern das geht jetzt noch ganz gut. Wir haben auch schon so ein paar lose Erstgespräche geführt. Aber ich glaube tatsächlich, das wird sich jetzt doch mal so einen Monat, zwei nach hinten verschieben. Depends, ja. Wenn jetzt die Oktober- und Novemberzahlen super gut sind, dann glaube ich, kann man da dann starten. Die Frage ist halt einfach immer, wie schwer ist die Delle im Dezember? Denn im Dezember ist ja erfahrungsgemäß immer so ein bisschen eine Delle in den Neuabschlüssen. Aber das muss man, glaube ich, auch als Investor dann so ein bisschen mit einbeziehen. Ich glaube, das ist ja auch klar.
Ja, klar. Verstehe ich, ja. Gab es noch irgendwelche anderen Tiefpunkte oder Sachen, die nicht so gut geklappt haben?
Genau, also wir haben ja über Highlights und Lowlights gesprochen. Ich glaube, Highlights, wie gesagt, war einmal, dass die Sign-up-Kosten runtergegangen sind. Auch die Sign-ups, wir haben auch viel mehr Sign-ups jetzt gekriegt und das zeigt sich natürlich auch in den Abschlusszahlen. Ich glaube, ich bin ein bisschen aktiver wieder in den Vertrieb reingegangen. Ich habe da so ein bisschen mehr nochmal Prozess an Prozessen geschliffen und das zahlt sich jetzt auch aus. Ja, ich glaube, ich war vorher sehr hands-off, dann war ich eine Weile lang sehr hands-on und jetzt haben wir so einen guten Mittelweg gefunden mit dem Team. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt extrem aus. Und ich glaube, das ist ein High- und Low-Light. Ich kriege derzeit 1 bis 2 Anfragen pro Woche von ehemaligen oder neuen internationalen Kunden in Kanada und USA, die mir sagen, hey, wann kannst du uns endlich wieder Leute schicken? Wir zahlen dir auch mehr Geld, als wir damals bezahlt haben. Wir brauchen die Leute. Also ich könnte jetzt wirklich, und diese Versuchung ist extrem hoch, ja. Und ich habe mir jetzt wirklich geschworen, hey, jetzt gibt's doch mal einen Monat, zwei nur dieses lokale Geschäft. Denn wir haben gleichzeitig auch Leute, obwohl wir jetzt eine komplett neue Homepage haben, die uns E-Mails schreiben, hey, ich bin Zimmermann, ich habe gehört, man kann mit euch ins Ausland gehen, ich will ins Ausland gehen, wann kann ich endlich wieder gehen, ja? Und das ist einfach so, ich habe dann immer das Gefühl, das ist Free Money, das da liegt, ja, das ist Free Money, die wollen das alle. Wir können einfach den Wasserhahn wieder aufdrehen und dann hätten wir da gleich wieder, keine Ahnung, 30, 40.000, 50.000 Euro im Monat Umsatz, der dann einfach reinfließen würde. Aber wir zwingen uns jetzt wirklich zu sagen, nee, das machen wir jetzt noch einen Monat, zwei nicht, damit wir dieses lokale Geschäft zum Laufen bringen. Und bereiten uns aber jetzt gleichzeitig ein Produkt so ein bisschen vor, damit, dass wir dann vielleicht das international ziemlich schnell wieder launchen können, wenn wir denken, dass es an der Zeit ist. Aber das ist ein feiner Grat, den man wandern muss. Das ist ein Highlight und Lowlight.
Ja, es ist interessant, ja. Weil ich glaube, wir haben ja angefangen zu sprechen, da waren wir noch mitten in der Corona-Krise, ja, da wurde schon geimpft, aber so richtig war es noch nicht klar. Und damals war es ja klar, dass du pivoten musst, weil ja, es gab halt nicht so viele Flüge, ja, und man ist einfach nicht in die Länder gekommen. Jetzt ist es ja auch...
Ja, und wenn es in Visa war, da, ja, also...
Genau, jetzt ist es natürlich wieder so, man kann ja wieder in die USA reisen, ich nehme mal an, auch nach Kanada. Das heißt, jetzt könnte man ja wahrscheinlich eigentlich das Geschäft wieder aufnehmen. Aber du sagst, nee, ich fokussiere mich jetzt auf den eingeschlagenen Pfad und ignoriere mal das Geld, was ich haben kann. Interessanterweise hast du eben gesagt, du willst Word of Mouth produzieren beim lokalen Geschäft. Und genau dieses Word of Mouth hast du ja offensichtlich für das internationale Geschäft schon, wenn dich da einer anschreibt, wenn deine Website noch nicht geht. Ja. Das muss aber noch bestimmt im Kopf rumgehen. Das kann ich gut nachvollziehen.
Das ist super tricky, ja. Und ich meine, Best Case wäre jetzt halt, wenn wir es in den nächsten 2-3 Monaten schaffen würden, dieses lokale Geschäft so auf eine gute Ebene zu bringen, ja, und dann dediziert vielleicht ein zweites Team aufbauen. Ich glaube, da muss ich dann dieses Mal ganz strikt trennen. Ich habe dir ja im Sommer gesagt, wir haben uns da ein bisschen verzettelt, es ist alles so ein bisschen ineinander geflossen und man war nicht mehr fokussiert auf eine Sache. Und ich glaube, da muss man dann dediziert sagen, okay, es gibt wie so ein, vielleicht gibt es sogar eine andere Brand, ja, eine andere Landingpage, whatever. Und schlussendlich muss ich sagen, ich habe zwar immer gesagt, wir haben gepivotet, aber ich glaube, schlussendlich war es ein komplett neues Geschäft, das wir jetzt mit diesem lokalen Geschäft aufbauen. Es ist von der Logik her, von den Wirkungszusammenhängen, ist es komplett anders als dieses internationale Geschäft. Es gibt auch nicht so viele Synergieeffekte, wie ich bisher gedacht habe, jetzt kurzfristig. Ja, vielleicht in der längeren Frist dann schon. Aber das ist schon, und das wäre natürlich mega, oder? Wenn wir dann Anfang nächstes Jahr so 2 Geschäftsstränge schon hätten, die gut laufen, das wäre natürlich super cool. Und ja, aber du, wie gesagt, da will ich jetzt noch nicht zu fest in die Zukunft prophezeien.
Ja, klar. Das werden wir am Ende unseres Gesprächs machen. Ja, da werde ich dir genau die Frage stellen. Aber lass uns nochmal auch dieses Gespräch nutzen, um nicht nur auf den Oktober zurückzugucken, sondern auch natürlich auf die ganzen 6 Folgen, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben es schon zum Teil gemacht, hier und da in den ersten 15 Minuten schon. Aber ich erinnere mich, du hast ein paar Dinge in der ersten Folge genannt, die du unbedingt in dieser Zeit schaffen willst, ja. Und ich erinnere mich an 2 Sachen. Das eine, und sei es auch halb so wild, ja, es ist nun mal so im Startup, manchmal priorisiert man andere Dinge, wie gerade die Situation ist. Aber es war Internationalisierung und du wolltest dein Führungsteam wolltest du aufstellen. Und mit Internationalisierung, dem ersten Punkt, damit meintest du, glaube ich, das lokale Geschäft auch in Frankreich oder in der Dachregion aufzuziehen. Jetzt nimm uns doch mal mit. Also Internationalisierung haben wir schon leicht angerissen, ja, da weiß ich es schon, aber auch mit der Führungsteam. Wie blickst du zurück auf die Zeit?
Internationalisierung, du ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist schon so 6 Monate, fühlen sich an wie ein halbes Jahrhundert. Genau, also wenn es war, dieses internationale Business wieder aufzumachen, wenn es geht, das haben wir tatsächlich gemacht und sind jetzt wieder zurück, haben sozusagen wieder einen Schritt zurück gemacht. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Und Internationalisierung mit weiteren Ländern, ja, das ist tatsächlich das Typische, es dauert immer länger, als man denkt. Ja, also ich habe das auch wirklich unterschätzt. Wie gesagt, es ist, ich dachte mir anfangs, das wird ein easy pivot. Das habe ich schon mal gemacht. Sind ähnliche Wirkungszusammenhänge. Aber ich habe jetzt immer mehr gemerkt, hey, da mussten wir nochmal von vorne anfangen. Ja, das war nochmal ein anderes Geschäft. Ich glaube, ich war so ein bisschen schneller in den Lernprozessen. Ja, ich habe schon mal was gegründet, aber verständlich war es wie wenn ich jetzt hier ein neues Geschäft aufgezogen hätte. Und ja, das ging jetzt einfach nicht so schnell, wie erhofft. Führungsebene. Habe ich den CTO, den Head of Engineering, den Christian, der ist super. Ich weiß nicht, ob ich den schon eingestellt hatte, damals, als wir angefangen hatten. Da wahrscheinlich gerade so um die Zeit rum hatte. Genau, gerade um die Zeit rum. Und dann war die Idee ursprünglich noch ein Commercial Lead. Da bin ich immer noch dran. Das war jetzt tatsächlich nicht mehr so. Da hatten sich die Prioritäten so ein bisschen geändert. Da wir eben auch im Sommer jetzt nicht die besten Geschäftsabschlüsse hatten und dann muss ich erstmal das Geschäft wieder zum Laufen bringen. Und es ist da auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja, man braucht gutes Geschäft, um gute Leute zu akquirieren, aber man braucht auch gute Leute, um gutes Geschäft zu machen. Das ist immer, das bedingt sich so ein bisschen. Und darum bin ich jetzt auch wieder, tatsächlich ich selber wieder so ein bisschen operativer eingestiegen, weil ich gemerkt habe, okay, Fundraising ist jetzt vielleicht noch einen Monat, zwei nicht oder auch vielleicht länger. Und es bringt jetzt meine Zeit ist besser darin verbracht, nochmal zu schauen, dass bei uns intern die Prozesse richtig funktionieren, selber nochmal so ein bisschen Vertrieb zu machen, wie ich gesagt habe, dieses Business nochmal von Grund auf aufzubauen, wirklich. Mal schauen, ich glaube, ich habe ein, zwei sehr capable Leute im Team und vielleicht rekrutieren wir da auch von innen.
Und Samuel, was hat dir die Teilnahme an diesem Format Heroes Grow eigentlich gebracht? Es ist ja eigentlich ein Experiment, es ist ja der erste Batch, ja, irgendwann, sagen wir mal, habe ich mal gedacht, das wäre doch toll, sowas zu machen und du bist halt einer der Ersten gewesen, die es mit Journeyman gemacht haben. Ja, was hat's dir gebracht?
Okay, das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ich glaube, ich hätte tatsächlich mehr Kontakt mit Family und Friends, weil also keine Ahnung, ich habe das dann halt so auch meiner Mama mal geschickt und die hat sich das dann angehört und die wollte dann jeden Monat die neueste Folge wieder hören, hat sich dann auch Spotify installiert und so. Das war schon ganz cool und da hat man dann auch automatisch wieder so ein bisschen Gesprächsstoff, ja, und die waren dann automatisch auch upgedatet. Das heißt, man musste dann nicht noch immer erzählen, was jetzt gerade letzten Monat lief. Das war ganz cool. Und dann auf der anderen Seite war es auch wirklich so, dass dann zwei Bewerber oder so gesagt haben, ah ja, ich habe dich im Podcast gehört, ist ja super cool, was ihr macht. Und die waren dann auch tatsächlich so ein bisschen mehr informiert nochmal über das, was wir machen oder was wir versuchen zu machen, als ich das mit anderen Bewerber vorhin so ein bisschen erlebt hatte. Ja, dass man das so bei Bewerbern so ein bisschen gespürt hat, dass da was draußen ist. Und dann kam halt immer, jedes Mal, wenn wir auf LinkedIn jeden Monat wieder gepostet haben, kam da halt wieder Feedback und ich glaube, das hat man auch ein bisschen gesehen. Um ehrlich zu sein, habe ich das anfangs in den ersten zwei, drei Folgen noch ein bisschen mehr gepusht und dann ist es irgendwie so ein bisschen, klar, hat es so ein bisschen verlaufen. Vielleicht werde ich das jetzt in der sechsten Folge dann nochmal so ein bisschen machen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht kannst du, Alex, dann auch jeweils die Leute nochmal so ein bisschen pushen. Hey, poste mal auf LinkedIn hier.
Ja, klar. Ja.
Aber wirklich, also so, ich muss sagen, so mit Family und Friends war natürlich super cool und dann wirklich auch bei Bewerbern, dass man gespürt hat, die mich dann auch proaktiv darauf angesprochen haben und auch so zwei, drei Mitarbeiter, die dann gesagt haben, ah, okay, jetzt verstehe ich diesen Wirkungszusammenhang nochmal besser oder ich verstehe nochmal ein bisschen mehr, warum du das und das gesagt hast. Also ich glaube auch tatsächlich, in diesem Podcast spreche ich vielleicht manchmal Themen an, die jetzt intern in der Firma oder die ich nicht als wichtig genug erachte, um jetzt immer allen zu kommunizieren. Das heißt, ich glaube, der Podcast war auch immer noch mal so ein bisschen Kommunikationsmedium rein in die Firma, ja, dass die Mitarbeiter dann bei gewissen Themen nochmal gesagt haben, ah, okay, darum machen wir das so.
Vielleicht ist das ja eine Business-Idee für den einen oder die andere, die zuhören. Vielleicht muss man ja auch mal die CEO-Kommunikation in die Company verbessern. Das ist eine gute Idee.
Vielleicht wäre das was für interne Kommunikationsabteilungen, ein Podcast-Format, wo man dann abgefragt wird jeden Monat und dass sich die Mitarbeiter dann anhören können, weil die dann dürfen sie auch immer so, gut, das ist ein bisschen was wie eine Town Hall schlussendlich, ja. Also.
Ja, Ja, genau. Ja, ja. Ja, gut. Guter Gedanke.
Ja. Ja. Ja, siehst du, da ist schon wieder was Neues rausgekommen. Schon
wieder was Neues. Können wir nochmal pivoten, wenn es dann ist. Und sag mal, jetzt müssen wir natürlich noch, weil es ja die letzte Folge ist, ja, und natürlich Heroes Grow, dieser Batch mit Journeyman endet. Der neue Batch startet dann schon im nächsten Monat, aber es ist natürlich
nicht. Du gibst Gas, ne?
Ja, noch mit drei neuen Startups. Aber es ist natürlich nicht das Ende von Journeyman, nur weil du jetzt nicht mehr Teil dieses Batches bist. Das heißt, ja, wenn du jetzt nochmal nach vorne schaust, in die kurz-, mittel- und lange Frist, was möchtest du machen? Was sind die wichtigen Themen für dich? Wie schaust du jetzt nach vorne?
Ich glaube also an meiner grundsätzlichen Überzeugung, die ich auch schon anfangs hatte, dass dieses Problem Fachkräftemangel etwas ist, was man bearbeiten muss, hat sich nichts geändert. Ich glaube, auch noch an der Vision von Journeyman hat sich nichts geändert. Ich glaube, alles geht halt ein bisschen länger gerade als erhofft und gedacht. Ich glaube, in der kurzen Frist geht es wirklich darum, dieses lokale Geschäft und das wirklich dieses Personalvermittlungsgeschäft, dieses digitalisierte Personalvermittlungsgeschäft zu verstehen und zu ownen. Ja. Dann, ich habe ja immer über Produkt gesprochen. Ich glaube, wir haben so drei Produktebenen. Wir haben einmal den Talentfokus, also diese Talent-App, wo so LinkedIn-artig für Talente. Dann haben wir unsere internen Tools und dann haben wir jetzt neu auch so einen Login-Bereich für die Firmen. Und ich glaube, was ich in den letzten 6 Monaten nochmal so ein bisschen klarer realisiert habe, ist, dass wir wahrscheinlich vor allem daran arbeiten müssen, dass wir unsere internen Prozesse automatisieren und Tools vor allem für unsere Mitarbeiter bauen. Wir haben es hier mit einer Zielgruppe zu tun, das sind HR-Personal in mittelständigen Industrie- und Handwerksbetrieben sowie auch Handwerksmitarbeiter, die nicht mega Bock drauf haben, sich mit neuen IT-Systemen auseinanderzusetzen. Ja, das heißt schlussendlich, dass wir die Hauptstellschraube der Skalierbarkeit liegt wahrscheinlich darin, dass wir den Sign-up vereinfachen können, dass wir irgendwie unsere Vertriebs- und Operations-Teams mit eigenen Tools so weit enablen können, dass die super effizient werden in der Kommunikation mit unseren Kunden. Und da habe ich was Lustiges gehört von einem Kollegen, der mit den McMakler-Gründern zusammengearbeitet hat. Und da, die McMakler-Gründer haben ihm mal gesagt, hey, hör mal zu, wir hatten in den Hochzeiten 20 Entwickler da sitzen, die für Makler eine Online-Plattform gebaut haben, damit sie ihre Objekte online stellen können und weiß nicht was. Hey, wir hatten minimal Sign-ups da rein, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine ähnliche Klientel, die wir bedienen, ja. Das braucht Zeit, bis die Leute tatsächlich anfangen, solche IT-Systeme zu nutzen. Und bis dahin ist der Haupthebel, den man halt hat, ist, sein eigenes Personal zu enablen, sein eigenes Personal irgendwie zu skalieren. Genau, das ist vielleicht so, das ist auf der Produktseite. Ja. Ich glaube, da müssen wir uns vor allem darauf fokussieren, dass unsere internen Leute enabled werden. Klar, man kann immer noch mal schönere Landingpages bauen, noch mal bessere Conversion Funnels etc., aber Hauptsache, unser Personal wird so richtig, richtig effizient in dem, was sie machen, im Vertrieb, im Operations, so die Produktseite. Und dann so mittelfristig gedacht, will ich wirklich diese drei Module, die ich anfangs angesprochen hatte. Ja. Ich hatte anfangs gesagt, wir wollen lokale Personalvermittlung machen. Dann wollen wir internationale Personalvermittlung, dieses Erasmus für Handwerker machen und irgendwann wollen wir noch so Weiterbildungsangebote etc. machen. Daran will ich festhalten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es cool ist. Vielleicht wird das nicht unter einem Dach sein, sondern vielleicht werden das drei verschiedene Brands sein, aber die alle so ein bisschen in die gleiche Datenbank reinfließen. Aber ich will spätestens im Frühjahr dann dieses zweite Modul, diese internationale Vermittlung, wenn diese lokale Sache wieder steht, wieder hochfahren. Denn ich glaube schon, das ist ein extrem guter Revenue-Driver für uns. Und dann bezüglich Finanzierung bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe jetzt gesehen, es ist extrem viel Geld im Markt, ja. Aber gleichzeitig für solche Modelle, wie ich es habe, oder auch, habe ich auch bei der Konkurrenz bei PowerUs und bei Collabo gesehen, die raisen jetzt nicht die mega krassen Runden, ja. Weil das alles ein bisschen Transaction-based ist. Und im Moment, was halt Investoren lieben, ist irgendwie B2B, Software as a Service. Und ich bin überzeugt, man kann extrem viel Umsatz machen mit unserem Modell, aber ich glaube, es ist im Moment nicht so der Hauptfokus von vielen Investoren. Und vielleicht müssen wir jetzt einfach auch ein gesundes, gutes Geschäftsmodell bauen, dann schauen, dass wenn wir nochmal ein bisschen mehr Traction aufbauen und dann mal schauen, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, vielleicht ist ein Pfad auch erstmal profitabel zu werden, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und dann weiterzuschauen. Ich meine, das ist ja auch nichts Schlechtes. sagen sehr viele Startups nicht so gerne, weil es ist nicht so cool. Aber vielleicht ist das ja auch ein Weg. Ich bin im Moment sehr ergebnisoffen. Wir geben Vollgas weiterhin. Wenn die Resultate stimmen, klar, wird man Geld raisen. Und wenn es halt einfach so ist, dass es organisches Wachstum ist, wo es erstmal nicht reicht für eine große Runde, muss man vielleicht auch erstmal sagen, hey, es ist auch fein, so jetzt erstmal so weiterzuwachsen, dann international wieder aufzudrehen und dann weiterzuschauen.
Super spannend, Samuel. Ganz ehrlich, ich habe unsere 6 Folgen wirklich genossen, weil ich glaube, du hast sehr offen gesagt, was auch die Ups und Downs sind, ja, wo vielleicht auch hier und da mal der Fokus verloren gegangen ist und wo wie du aber dann reagiert hast. Und ich glaube, das ist genau der Spirit von Heroes Grow. Und ich freue mich wirklich, dass wir auf so einer, man hört es auch an deiner Stimme, nicht an meiner nicht so, denn meine Nase ist aber an deiner. Vielleicht ist es auch der Urlaub, der aus dir spricht, aber man hört einen Tatendrang, ja, für die Zukunft. Ja. Also ich glaube, da wünsche ich dir viel Erfolg, viel Glück für dein Team und dich. Und ja, auf bald, würde ich sagen.
Ja, super. Danke, Alex. Tschüss.
Ja, hier ist wieder Alex und das war es für die erste Staffel, den ersten Batch von Heroes Grow. Falls du traurig bist, dass diese Staffel endet, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Schon nächsten Monat startet die nächste Staffel mit 3 frischen, neuen Gründerinnen und Gründern mit anderen Problemen und anderen Zielgruppen, die aber mindestens genauso spannende Geschichten zu erzählen haben. Und deshalb, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du es hörst und erzähle in dieser Woche einer weiteren Person, dass es diesen Podcast gibt. In 2 Wochen kommt die nächste Folge, dann mit einem längeren Interview, wie gewohnt. In 4 Wochen, wie gesagt, die erste Folge des zweiten Batches von Heroes Grow. Bis dahin, viel Erfolg und bis dann!